Akademisches Viertel, Swish. MLP Academics, L-E-O. Und RNZ.
Auf geht's!
Herzlich willkommen zum Akademischen Viertel, der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ. Swish.
Folge 34 des Akademischen Viertels mit mir, Nico Beck, und mit ihm, Jürgen Berger.
Hi!
Servus, Jürgen. Ein Festtag.
Absolut.
Wir waren beide in der Arena, in der SAP Arena.
Im großen UFO.
Und haben uns kneifen müssen.
Ja, aber es war fast nicht zu glauben, was die Academics da geleistet haben.
Wir reden über einen Coup, man muss es wirklich so sagen. Über das 89-82 gegen Bayern München, mit dem vermutlich niemand der fast 10.000 Zuschauer so richtig gerechnet hat. Dann werden wir uns anschauen, was das eigentlich bedeutet im Abstiegskampf, weil der tobt ja nach wie vor. Die Academics sind trotz dieser überraschenden 2 Punkte noch lange nicht gerettet. Auch die Konkurrenz punktet fleißig, da werden wir drüber quatschen. Dann geht es ja schon am Freitag weiter mit einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Ich glaube, wir haben jetzt bereits 2-mal, 3-mal ein Endspiel ausgerufen. Das ist wieder so ein Must-Win. Nicht, weil der Gegner so schwach ist, sondern weil es um so viel geht. Gleiche Bilanz wie der MBC, 8 Siege, 21 Niederlagen, Tabellennachbar. 15. empfängt den 16. Darüber werden wir auch quatschen. Und für die Overtime haben wir noch ein paar Stimmen für euch gesammelt. Da sollen die Helden von Sonntag nochmal zu Wort kommen. Und deswegen verlieren wir keine Zeit.
Tip-off.
Die Bayern.
Ja, die großen Bayern sind gestolpert. Sie sind gestolpert, weil die Academics einfach richtig dagegen gehalten haben, von Anfang an immer an sich geglaubt haben. Und in den Momenten, wo die Bayern, wo man dachte, jetzt zünden sie den Turbo, haben die Academics sofort wieder gekontert. Also es war wirklich großes Kino, eine ganz tolle Stimmung. Du warst ja auch von dem fast 3 Meter großen blauen Roboter von den Academics total fasziniert.
Ja, Transformers plötzlich in der SAP Arena, ja, Wahnsinn.
Ich fand Jeffrey Carroll und Justin Jaworski ein bisschen beeindruckender noch. Die haben auf dem Feld ganz, ganz wichtige Körbe gemacht. Und ja, also war ein tolles Basketballerlebnis vor genau 9.796 Fans.
Ja, wir haben vergangene Woche auf ein sportliches Feuerwerk gehofft. Das haben wir bekommen. Also da fehlen ja so ein bisschen die Superlative, ne? Weil wir haben so viel über diesen starken Kader der Bayern gesprochen und dass die jetzt mit Wut im Bauch kommen, dass die gut erholt kommen, weil sie zum allerersten Mal überhaupt eine ganze Woche Zeit hatten, sich auf den Gegner vorzubereiten nach dem Ende der Euroleague. Und dann war das von Beginn an aber eine Partie, ein Duell im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe. Da war keine Mannschaft mal mehr als +6 weg. Ich glaube, Anfang des 4. Viertels waren es mal +8 der Heidelberger, aber dann kamen die Bayern zurück. 4,5 Minuten vor Schluss, Carson Edwards mit dem Tip-In zur letzten Führung, 72-71. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn wir dann hinterher wieder über eine Partie gesprochen hätten, in der sich die Heidelberger toll präsentiert haben, alles in die Waagschale geworfen haben und am Ende aber dann eben doch den Kürzeren gezogen haben. Weil es doch wirklich erwartbar war, dass 4,5 Minuten vor Schluss, wieder in Führung, die Bayern das Ding jetzt eben souverän nach Hause spielen. Und was ist passiert?
Der Crunch-Time-König kam, der Heidelberger.
Und wer ist das?
Justin Jaworski.
Ein 15-2-Lauf, der Heidelberger. Einmal die Führung abgegeben, direkt gekontert. Und dann stand es halt ein paar Sekunden vor Schluss. Ich glaube, 40 Sekunden vor Schluss, plötzlich 86-74 und das Ding war durch. Hat sich noch ein bisschen gezogen. Das ist halt im Basketball leider so, wenn dann der eine mal Stop the Clock anfängt und die Academics auch viel liegen lassen dann an der Freiwurflinie.
Und Andy Obst hat 2 unglaubliche Dreier reingelötet. Wenn der früher angefangen hätte, ja, weiß nicht, hätte es noch ein bisschen enger werden können.
Das stimmt, ja. Der ist dann heiß gelaufen, aber das war nur noch Ergebniskosmetik. Und das ist eigentlich, finde ich, das Beeindruckendste. Dass du vor so einer Kulisse, in so einer vollen Halle vor 10.000 Zuschauern gegen so eine Mannschaft als Tabellendrittletzter in der Crunchtime so ablieferst.
Ja, also Justin Jaworski hatte ja auch, er ist ja so der Mann für diese großen Würfe, seit 8 Spielen für die Academics spielt. Aber er hatte ja einen ganz schweren Start. Also der hat ja in der ersten Hälfte gegen Leandro Bolmaro fast kein Land gesehen. Der ist fast 2 Meter groß. Er hat unheimlich zu kämpfen gehabt, hatte keine gute Wurfquote. Und dann macht es plötzlich, im letzten Viertel hat er 13 seiner 21 Punkte gemacht. Da macht es einfach Klick. Und der Junge trifft die wichtigen Würfe. Hat dann noch Unterstützung von Jeffrey Carroll bekommen, der auch 21 Punkte gemacht hat, einen ganz wichtigen Dreier noch getroffen hat. Also diese Mentalität, Justin Jaworski nennt ja auch Kobe Bryant als sein Vorbild. Also
gut, ja, ich muss dazu sagen, ich habe ihn ja gefragt, ob es da so einen bestimmten Spieler gibt, der bekannt dafür ist, in der Crunch-Time zu übernehmen. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt, Reggie Miller, für mich immer noch.
Pacers-Legende
und eben deswegen, weil er ein vielleicht leicht überdurchschnittlicher Spieler war, aber in diesen Momenten dann plötzlich zu Michael Jordan 2.0 wurde. Und darauf habe ich ein bisschen spekuliert. Er sagte fast schon entschuldigend, naja gut, also es sagt wahrscheinlich jeder Basketballer, Kobe Bryant, nicht nur was die Crunch-Time angeht, sondern ganz generell. Aber ja, jetzt ist es einfach unser neuer Mini-Kobe, würde ich sagen.
Ja, aber er hat ja auch vor ein paar Jahren, er hatte auch eine schwere Verletzung, das habe ich gelesen im Internet, hat er auch in einem Interview in den USA noch gesagt, dass es ihm diese Mentalität als Vorbild unheimlich geholfen hat, da ja, wieder zurückzukommen.
Aber Jürgen, das sagen auch alle. Das hat Shaila auch erzählt nach seiner schweren Verletzung.
Doch. Ach, alle sagen das. Gut, dann sagen das jetzt alle.
Kobe Bryant ist halt nun mal die Black Mamba.
Auf jeden Fall ist Justin Jaworski die Mini-Mamba, weil Jeffrey Carroll auch gesagt hat, er treibt uns an. Ein richtiger Anführer und geht voran. Widerständig, da sagt er, okay, mache ich einfach weiter mit dem Werfen. Und er hat halt ein unglaubliches Selbstvertrauen, das ihm auch Ingo Freier, der Trainer, gibt. Das hat er später dann auch gesagt, der Kollege Jaworski, dass es ihm unheimlich gut tut, einen Trainer zu haben, der ihm vertraut, wenn er den Ball in den Händen hat.
Ja, und dass Ingo Freier und eben dieses Vertrauen und die Rolle, die Ingo Freier für ihn vorgesehen hatte, ausschlaggebend waren, dass er überhaupt nach Heidelberg kam. Als klar war, in Neapel wird es für ihn schwierig und seine Berater sich die Angebote angehört haben. Da war wohl ganz entscheidend, dass Ingo Freier gesagt hat, das ist mein Mann. Werden viele gesagt haben, auch da muss er immer wieder relativieren. Aber offenbar diese Rolle, derjenige, der in der entscheidenden Situation die entscheidenden Würfe nimmt und dann hoffentlich auch trifft, das hat ihn überzeugt. Und man glaubt ihm irgendwie auch, weil du sagst ja, er hatte kein richtig starkes Spiel. Er hat einen von 7 Dreiern getroffen, aber der war halt richtig
genau dann,
wichtig,
wo du ihn gebraucht hast. Ja.
Und da gehört schon viel auch dazu, was so Mentalität angeht. Wir haben viel auch über das Team und die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit des Teams gesprochen. Justin Jaworski hat gerade diesbezüglich die Mannschaft nochmal auf ein ganz neues Level gehievt.
Ja, ein absoluter Glücksgriff, definitiv. Ja.
Können wir so unterschreiben.
Timeout.
Diese Folge präsentiert das Team von Maler Egg. Seit 1905 spielt Maler Egg in der ersten Liga für die Verschönerung und Sanierung ihrer Immobilie. Innen und außen. Maler Egg, Ihr Haus, ein Partner. Mehr Informationen auf maler-egg.de. Und jetzt lassen wir uns auch noch kurz über die Bayern sprechen, weil wir haben so viel über den Kalender gesprochen und die Schwierigkeiten und dass das für die Academics jetzt ein ganz ungünstiger Zeitpunkt ist. Matthias Lautenschläger meinte zu mir, es gibt da jetzt schon ein paar Dinge, die gegen uns laufen vor der Partie. Und mit Tip-Off hat sich das Ganze in der Wahrnehmung irgendwie so komplett gedreht. Dann war es auf einmal nicht, die sind erholt und die sind top vorbereitet auf uns, sondern dann war es so, oh hoppla, die sind ja gar nicht so stark, die haben ja gar nicht so den Rhythmus. Die haben einen schwarzen Tag von der Dreilinie gehabt.
Ja, Rebound waren die Academics auch besser, haben weniger Ballverluste gehabt.
Ja, das auf jeden Fall auch. Ne? Die Academics, wir haben gesagt, die müssen 100% bringen, das haben sie nahezu geschafft. 5 Turnover, also konzentriert zu Werke gegangen, nie nachgelassen. Respekt. Aber die Bayern haben halt von der Dreierlinie 8 von 28 geworfen. Und da waren teilweise auch wirklich Freie mit dabei. Also sie hatten einfach keinen guten Tag. Elias Harris, der Einzige, der vor allem in der ersten Halbzeit überragend drauf war beim Homecoming. Ist ja gebürtig aus Speyer. Mit 19 Punkten, Effektivität von 20-21. Gutes Spiel gemacht. Er sagte danach auch, es muss sich jetzt jeder an die eigene Nase fassen und fragen, ob er 100% gegeben hat. Und das wird intern zu klären sein.
Ja, der Coach Pablo Laso war ja stinksauer, hat ja eine ewig lange Kabinenpredigt danach noch gehalten.
Ja, sehr zu meinem Leid. Ja. Ich habe lange, lange gewartet mit der Pressesprecherin Eva Birkelbach, die auch noch ein Zitat einholen müsste für die BBL. Also ich habe sowas noch nie erlebt. 2 Stunden lang ist da nichts passiert. Und irgendwann kam Laso dann mal raus und hat gesagt, ja, die Spieler, die sind jetzt erstmal duschen. Das heißt, dann haben sie erst angefangen, sich fertig zu machen, weil offenbar Redebedarf bestand. Und ich kann es verstehen, weil es war einfach wirklich kein guter Auftritt.
Ja, und sie hatten ja bis auf Serge Ibaka die ganze Mannschaft dabei. Also hat ja sonst keiner von den großen Namen gefehlt.
Ja, aber Devin Booker, wirklich ganz schwacher Auftritt. Auch Silva Francisco, einer meiner persönlichen Lieblingsspieler, dem schaue ich einfach unfassbar gerne zu.
Ja, der war absolut nicht gut.
Ja, unauffällig einfach auch. Und auch viel liegen lassen von der Dreilinie. Auch Andi Obst hat dann zwar spät die zwei Wilden reingeworfen, aber davor auch nicht in Erscheinung getreten beim Comeback. Also ja, hat alles gepasst für die Academics und wunderbar. Pablo Laso sagte, manchmal leidest du in der Euroleague, wenn du nach einer Woche mit einer harten Reise durch Europa dann in der Liga wieder ran musst. Und manchmal leidest du als Euroleague-Mannschaft eben auch, wenn dann die Pause plötzlich ungewöhnlich lange ist. Und jetzt kann man eben im Nachhinein sagen, gerade rumgedreht, es sind einige Dinge für die Academics gelaufen.
Ja, und es war dann emotional ein absoluter Höhepunkt. Niki Würzen hat auch gesagt, das war mit dem Aufstieg zusammen einer der besondersten Momente, auch danach, also mit den Fans, die Humba gemacht haben und gefeiert haben. Aber sie waren alle auch sofort wieder in dem Modus, klar, super Erlebnis, aber es war nur ein Sieg, wenn du auf die anderen Ergebnisse geschaut hast. Und jetzt MBC am Freitag, das ist das ganz wichtige Ding für uns. Also sie waren schon ganz schnell wieder in den Gedanken beim nächsten Match.
Ja, weil ein Pfund, das sie in dieser Partie eben auch hatten, nämlich dieser Mega-Support, den haben sie beim MBC dann halt nicht. Das können wir jetzt nicht einfach so übergehen. Es waren nicht ganz so viele wie vergangenes Jahr, 600, 700 haben da gefehlt. Diese magische Marke, fünfstellig, über 10.000, haben sie auch nicht geknackt. Das hätte man mit Sicherheit auch gerne gehabt. Aber trotzdem waren da fast 10.000 Fans in einer Mannheimer Halle bei einem Spiel eines Heidelberger Bundesligisten, der kurz vorm Abstieg steht, während im Karl-Benz-Stadion, Luftlinie 200 Meter weiter gefühlt, der Waldhof gegen Essen vor wie viel? 14.500 Zuschauern gespielt hat. Also liegt schon der Verdacht nahe, dass Matthias Lautenschläger recht hat, dass da auch viele aus Ludwigshafen, aus der ganzen Pfalz in der Halle waren, die sonst vielleicht auch nicht so in Kontakt kommen mit dem Heidelberger Basketball. Aber nach der Partie kannst du aber Gift drauf nehmen, dass da Leute wiederkommen, weil die Stimmung war super, das Kollektiv Neckarkurve, viele Grüße Matti, letzte Woche hier einen überragenden Auftritt gehabt im Podcast, haben sich präsentiert. Jetzt habe auch ich endlich das Jungs vom Neckar vernommen. Und auch da muss ich sagen, ich hatte da so einen richtigen Ohrwurm nach der Partie.
Und zieht den Bayern die Lederhosen aus. Das haben sie auch schon angestimmt.
Genau, auch das war zu hören. Und die Academics haben die Münchner untenrum nackig gemacht. Das kann man so sagen.
Richtig.
MBC, du hast das Stichwort schon gegeben.
Crunch Time! Ja, Ex-Club von Ingo Freier.
Ja.
Hat sie letztes Jahr vom Abstieg gerettet. Selbe Bilanz, 8-21. Und sie haben die letzten fünf Spiele verloren.
Mhm. Ja, auch das übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Academics jetzt die letzten vier, in Anführungszeichen, Heimspiele gewonnen. Davor gar nichts. Also, was brauchst du im Abstiegskampf? Eine Heimstärke. Da musst du die Pflichtaufgaben erfüllen. Die ist da. Und jetzt stehen wir bei 5-7 insgesamt. Also, wer mit der besseren Form und dem größeren Selbstvertrauen anreist zu dieser Partie, das ist klar. Und jetzt haben wir fünf Spieltage vor Schluss wieder so eine Partie, in der du einen ganz, ganz, ganz großen Schritt Richtung Ligaverbleib gehen kannst.
Ja, vor allem kommen ja danach noch schwierige Aufgaben für die Heidelberger. Alba Berlin, Ulm, Würzburg, alles Top-5-Mannschaften.
Gut, wer Bayern München schlägt, der raucht auch Alba Berlin weg.
Ja, auswärts, absolut, ja klar. Darüber brauchen wir nicht reden, aber
ja,
also es ist schon so, dass das Spiel gegen den MBC ist eine ganz, ganz wichtige Kiste. Wenn du das gewinnst, gehst du mit einem ganz anderen Gefühl hinten rein. Weil Ingo Frey hat ja auch gesagt, jetzt kommt die Zeit, da brauchst du Bonussiege, sonst steigst du ab. Weil jetzt auch überraschende Ergebnisse, wie wir auch erlebt haben, Crailsheim gewinnt, Rostock gewinnt gegen Mannschaften, wo du es nicht gedacht hättest.
Das kommt noch dazu, der Druck war ja immens.
Ja.
Du gehst in diese Partie rein mit dem Wissen, dass deine Kontrahenten jetzt auch anfangen, Punkte zu holen, an die vorher keiner geglaubt hat. Hast du eben gesagt, Crailsheim 98-89 gegen Bonn gewonnen, Rostock Upset in Würzburg 95-86 und unmittelbar nach den Academics, als ich da mit Eva im Kabinengang gewartet habe, ob die Bayern vielleicht sich dann doch nochmal die Ehre geben oder uns die Ehre erweisen, haben wir da einlaufen lassen. Da hat die BG Göttingen Chemnitz nachdem sie in der ersten Halbzeit schon 24 Punkte zurücklagen, 100-99 nach Overtime geschlagen. Also damit war mit Sicherheit auch nicht zu rechnen. Und das heißt natürlich, umso wichtiger, in den direkten Duellen nichts liegen zu lassen.
Ja, zumal der direkte Vergleich, der wird sehr schwierig gegen Weißenfels zu holen sein, weil das Hinspiel haben die Academics mit 90-111 verloren. Das war eine ganz schwache Leistung. Das musst du erstmal aufholen, wenn du es überhaupt aufholen kannst. Da geht es erstmal darum, einfach nur einen Sieg zu holen.
Ja, aber das war ja noch eine andere Zeit, gefühlt. Es war zwar auch schon mit Ingo Freier, eines seiner ersten Spiele, 22. Januar. Und da haben wir, glaube ich, sogar danach noch gesagt, MBC brauchst du jetzt erstmal keine Gedanken dran zu verschwenden, die sind weg. Ja, siehst du mal, wie schnell das gehen kann. Und da ist halt richtig, Entschuldigung, die Kacke am Dampfen. Ich mache mir ja immer den Spaß, auch so ein bisschen ein Ohr in die Fanszene der gegnerischen Mannschaften zu strecken. Da wird also jetzt in den Fanforen schon fleißig diskutiert, was denn eigentlich die Gründe sind. Also da wird alles hinterfragt, ob man nicht doch vielleicht vor der Saison Ingo Freier hätte behalten sollen und dafür Kostja Muschidi ziehen lassen, weil der für seine Verhältnisse eine eher enttäuschende Runde spielt, 6 Punkte im Schnitt nur macht. Ob denn eine Partie im vergangenen Oktober, in der man Center Martin Bräunig, der nun mal wichtig ist für das Spiel beim MBC, ob man dem vielleicht verwehren hätte sollen, bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein, weil sie dann halt gegen Braunschweig verloren haben und der Gedanke aufkam, ob sie mit ihm denn bessere Chancen gehabt hätten. Also da siehst du dann schon, was da plötzlich für Themen herrschen.
Ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen die pure Panik, aber man kriegt halt schon, da schlottern die Knie dann noch mehr, wenn du jetzt in der Saisonphase so einen Abwärtstrend zu verzeichnen hast. Da haben ja auch Verletzungsprobleme. Jonathan Dunn im Januar nachverpflichtet, ist jetzt wegen Rückenproblemen ausgefallen zuletzt. Und, die Leistungsträger John Bryant und Kostja Muschidi, hast du schon angesprochen, bringen nicht ihre beste Leistung. Und dann bleiben eigentlich nur Jonathan Stove und Callison.
Charles Callison, ja.
Auf die sie sich verlassen können momentan. Ja, das ist ein Gegner, den kannst du jetzt packen, aber du musst halt auch voll da sein. Mhm. Das wird sicher eine ganz knifflige Aufgabe. Im Pokal haben die Academics ja 94-98 in Weißenfels verloren.
Genau, haben sie also auch schon dort eine Kostprobe davon bekommen, wie schwer es da ist zu punkten.
Aber, du hast mit Abu Kijab gesprochen, es ein neuer Mann kommt
also
zurück.
Ich
vielleicht.
Ich bin so ein bisschen schockverliebt, hat Thomas Tuchel, glaube ich, gesagt, in Abu Kijab. Weil der hat jetzt bei uns auch in unserer Berichterstattung bislang noch nicht so die größte Rolle gespielt, weil er eben sich auch schnell verletzt hat. Und als er neu dazu kam, gab es andere Themen, Iserloh-Entlassung etc. Aber das ist ja ein bunter Vogel im positivsten Sinne. Für die Stimmung kann ich mir vorstellen, in jeder Kabine Gold wert. Also wie der das abgerockt hat, und er hat eigentlich nichts dazu beigetragen, zu dem Erfolg, der hatte eine gute Laune und also... Ich versuche ihn mal zu zitieren. Ich habe ihn gefragt, was sein Fuß macht, als er so an mir vorbeigelaufen ist. Und dann hat er mir also gesagt, wunderbar, super. Und wann er denn zurück sein würde. Und dann sagte er, next week, definitely next week. Und ich so, okay, sicher? Ja, versprochen? Promise that, I'm gonna be dunking. Okay, also Abu Kijab steht vor der Rückkehr. Vielleicht klappt es schon beim MBC. Wenn er die Energie, die er in den Katakomben der SAP-Arena an den Tag gelegt hat, auch aufs Parkett übertragen kann, dann ist es mit Sicherheit ein Pluspunkt für die Heidelberger. Eins möchte ich aber noch ansprechen, weil du gesagt hast, Nachverpflichtung beim MBC. Und wir jetzt über Ingo Freier gesprochen haben und zu Recht ihn gelobt haben. Die Einstellung spricht auch für Ingo Freier, mit der die zu Werk gegangen sind gegen die Bayern, nie die Ruhe verloren. Und wir haben auch eine Hörerzuschrift bekommen von einem treuen Hörer und Fan unseres Podcasts, Ingo Kalter, viele Grüße. Der vermutlich nicht der Einzige ist, der in den Raum stellt, ob es denn schon Bemühungen gäbe, Ingo Freier zum Ehrenbürger Heidelbergs zu ernennen und ihn dadurch zum Bleiben bei den Academics zu bewegen. Und ja, keine Frage, Ehre wem Ehre gebührt. Aber ich will jetzt auch explizit Alex Vogel erwähnen. Der stand ja auch in der Kritik, vor allem in Fankreisen, weil es mit dem Kader nicht so richtig funktioniert hatte zu Beginn. Aber, was viele vergessen, Ingo Freier ist auch mit einem Sieg in Braunschweig und 6 Niederlagen gestartet. Denn die entscheidende Wende nahm diese Saison, als Elijah Giles und dann vor allem Justin Jaworski neu dazugeholt wurden.
Ja, das waren ganz, ganz entscheidende Transfers.
Und ich finde, wenn du Alex Vogel den Vorwurf machst, dass er vielleicht federführend zu Beginn der Saison ein bisschen daneben lag, dann musst du hier jetzt aber auch so fair sein und sagen, Hut ab, zwei Bomben-Nachverpflichtungen getätigt und es läuft aktuell darauf hinaus, dass eben diese beiden die Entscheidenden sind, damit wir eine vierte Saison Bundesliga-Basketball in Folge in Heidelberg erleben dürfen. Da wird Alex Vogel natürlich auch mit Ingo Freier zusammen, auch mit Matthias Lautenschläger, aber eben federführend der entscheidende Mann gewesen sein.
Ja, da bin ich völlig bei dir, absolut.
Gut, haben wir noch irgendwas?
Naja, also wir sind doch jetzt momentan wunschlos glücklich und wären noch glücklicher, wenn am Freitag der nächste Sieg gelingen würde und wir nächste Woche die nächste Party quasi kommentieren dürften.
Ich sag dir, wie es ist. Egal, was im MBT passiert, solange im Dome künftig dieser Roboter rumläuft, bin ich auch schon happy, ja.
Also. Vielleicht kommt er noch als Sixth Man, als Center dann dazu, im schlimmsten Fall, aber nee, also es sieht momentan gut aus, aber es ist noch lange nichts gewonnen. Aber wenn die Jungs so fokussiert bleiben und die Leistung aus dem Bayern-Spiel wieder annähernd abrufen können, glaube ich, kann man positiv in die Zukunft schauen.
Ja, jetzt bist du wieder so seriös hier rausgegangen. Freu dich doch auch mal an dem Roboter, dass da mal ein bisschen Action in der Halle ist. Das Rahmenprogramm hat auch gestimmt. Die Kinder sind alle zu ihm gerannt, haben Fotos gemacht. Der kam nicht mal, da mussten erstmal einen Ausgang finden, wie sie ihn wieder rauslotsen können.
Immer diese blöde Seriosität. Nee, da hast du absolut recht. Ja. Also man musste einfach mal die anderen Dinge auch sehen. Ja. Und auch wie die Kinder während dem Spiel ganz andere Prioritäten gesetzt haben.
Ja, ich aber, auch offenbar. Ja, du hast wieder Basketball geguckt.
Ja, mein Gott.
Naja. Ich bedanke mich und freue mich schon jetzt auf die nächste Woche.
Geht mir genauso und ich träume vielleicht heute vom blauen Roboter.
Hat er einen Namen eigentlich?
Stand nur Academics drauf, ich kann das gar nicht genau
Sponsor
sagen.
Sponsor König Solution auf jeden Fall, das können wir vielleicht noch erwähnen hier. Die lassen auch offenbar nichts unversucht, um die Saison zu einer gelungenen werden zu lassen. Und damit würde ich sagen, tauchen wir ein, nochmal in die Emotionen von Sonntag und geben ab an Matthias Lautenschläger, Alex Vogel, Jeff Carroll, Justin Jaworski, Niki Würzner und Paul Zipser. Jürgen, mach's gut.
Ciao.
Overtime. Dass wir heute wieder fast auf 10.000 kommen, obwohl wir erst vor 3 Wochen die Entscheidung getroffen haben, hier zu spielen. Das war wirklich überragend und erneut beste Werbung gemacht für Basketball in Heidelberg. Wir haben heute wieder viele Mannheimer, viele Ludwigshafener und viele aus der Pfalz gehabt, die vielleicht dann in Zukunft öfter noch den Weg in den Dome finden und der Freude am Basketball in Heidelberg gefunden haben. Es soll immer noch ein Highlight bleiben. Wir fühlen uns im SMB-Dome sehr wohl und da gibt es ja eine überragende Stimmung. Aber das heute hat gezeigt, wie man diesen Sport in die Region reintragen kann. Wir haben halt befreit aufgespielt, aber auch in der Verteidigung alles gegeben. Und dann kann sowas eben auch mal passieren. Also so wie wir ins Spiel reingekommen sind, war schon mal ein Tag- und Nachtunterschied zu dem Spiel in Ludwigsburg. Und wenn du so schon mal reinkommst mit der Kulisse, dann ist es schon mal die halbe Miete. Dann kannst du ein relativ offenes Spiel machen. Natürlich war immer so der Gedanke, die Bayern können jetzt einen Zahn zulegen und uns dann vielleicht auch mal an die Wand spielen. Aber es ist heute einfach nicht passiert.
Großer emotionaler Sieg. Einer der größten wahrscheinlich, die wir bisher in der Bundesliga gefeiert haben. Ganz klar.
Wir haben von der ersten Sekunde an einen wahnsinnigen Hunger, eine wahnsinnige Aggressivität gehabt nach einer sehr, sehr guten Trainingswoche. Wir haben mit wahnsinnig viel Energie gespielt, haben gleich die Zuschauer mitgenommen. Großes Kompliment an die Mannschaft.
You know, playing overseas, playing in Europe, it doesn't get like a bigger than this game, playing a historic club, a very prestigious club like Munich. It doesn't get better than that. So just to go out there and still play basketball and have fun and get the win in front of the 9,700 I think we had, it's unreal. It's a movie. Now we have such a different feeling. And we know that we can save the season for sure. So now we build off this game. We've had good weeks. And so now we just keep building, and now so we go focus on next week. I've had some ups and downs, but today was a very, very high that I will never forget. We knew who they are, and it's a mindset of how we approach the game. Like this week, we're like, we know who they are, but we know who we are too. And I think lately, we're a more scarier team, you know, because we're playing with a sense of like nothing to lose, and I think those teams are the most dangerous.
We knew we needed our best, and I think we got that tonight. And I think for us moving forward, that's big. With 5 games left, we're not safe yet, but like we want to be ambitious. like, obviously we want to get all five of them, so we need to approach every single game like this, and then we don't have to worry about relegation or anything like that. I mean, the way I look at it, like, why can't we beat every team in the league? I know they're great, I know they have great players, but you know what, so do we. And like, if you ask my teammates approaching the game, I was like, I don't want to talk about them. I want to focus on what we do, and I promise you we can win the game. So it felt good to go do it. Just like going back through my career, like, my favorite moments are in the fourth quarter. So like, it feels really good to have somebody that trusts me with the ball in my hands, and then that gives me the confidence to go do what I do. And that's my favorite part of the game, so I'm glad we got to pull it out.
Brutales Spiel heute. Wenn du das gewinnst gegen die Bayern hier vor so einem Publikum, da denkst du nicht drüber nach, da haust du die Hummel einfach raus, macht einfach Bock. Ich denke mal, so mit dem Aufstieg zusammen war es definitiv ein emotionaler Höhepunkt, gerade jetzt in der aktuellen Lage. Man darf auch nicht vergessen, wir sind immer noch im Abstiegskampf. Gestern haben leider Kreisheim und Rostock auch beide ihre Spiele gewonnen, von daher war es halt umso wichtiger, dass wir das Spiel gewonnen haben gegen Bayern vor so einer Kulisse, ist einfach geil. Ich denke, man muss gegen Bayern hart und schnell spielen, das haben wir versucht zu machen, über die kompletten 14 Minuten, ist uns, denke ich, auch ganz gut gelungen. Man hat gemerkt, die sind dann mal so ein bisschen genervt natürlich, weil sie es nicht gerne haben, weil sie viele Spiele haben und so weiter und so fort. Und dann in den letzten 5 Minuten, wenn du da Ausgleich hast, dann schwankt auch so ein Team wie Bayern und dann hast du immer eine Chance. Von daher spätestens die letzten 1,5 Minuten, wo wir dann so einen kleinen Puffer auf fast 10 Punkte hatten, war ich dann eigentlich sehr, sehr guter Dinger.
Dieser Zusammenhalt von der ganzen Stadt, den wir die ganze Saison haben, gipfelt dann bei so einem Spiel, dass wir so viel hier, wir sind mitten im Abstiegskampf und die Fans wissen, dass wir sie brauchen. Gerade jetzt heute hat man gesehen, wenn die Bayern mal ein, zwei Runs hatten, dann war die Arena da und hat uns geholfen. Und das war sehr, sehr geil. Und für uns als Verein, also wer die anderen Spiele gesehen hat, das war heute ein super, super wichtiger Sieg. Auch für die Mentalität, glaube ich, nochmal ein Zeichen für die anderen im Abstiegskampf zu setzen. Egal welches Spiel es ist, das können wir gewinnen.
Das war's mit Akademisches Viertel, der Academics Podcast der RNZ. Academics Podcast der RNZ.